You have chosen the right job. You support the right job.
Da ist der Abschluss und da ist das Tor! Trossard!
After review, West Ham number 19 commits a foul on the goalkeeper.
Da ist es! Kai Havertz! Und natürlich Dan Heinke!
Herzlichen Glückwunsch an den Arsenal Football Club zur englischen Meisterschaft 25-26.
German is all alone! This is his kingdom! This is his magic moment!
Declan Rice!
Was ein Ball von Martin Ødegaard und es ist Martin Zubimendi.
Ihr hört den German Gunners Podcast zur Saison 2026-27.
Herzlich willkommen zur 344. Ausgabe vom German Gunners Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Saison Premier League 2026-27. In knapp 5 Wochen geht's los und wir wollen ein wenig in die neue Saison starten. Heute an dem Montag, bei dem Arsenal ja auch ein wenig in die neue Saison gestartet ist. Offizieller Trainingsstart und das war für uns Anlass auch ein wenig die Taktzahl wieder hochzufahren und es gibt sicherlich einiges zu besprechen, viele mögliche Transfers, viele Themen, Rückblick ein wenig auf die WM, die wir natürlich nicht verfolgt haben, wie sieht es um unsere Arsenal-Spieler aus, wann können wir mit ihrer Rückkehr rechnen, also dies und das zu besprechen, ein bunter Strauß an Themen und wir wollen ganz langsam wieder in diese neue Saison reinstarten. In altbewährter Zusammensetzung hier in Berlin bin ich Felix, in Münster ist Christian, guten Abend.
Ja, guten Abend. Schön zurück zu sein.
Der 8. Versuch, die Episode richtig einzuleiten, vernünftig.
Wobei zwei bis drei davon technischer Natur aufgrund Updates des Programms waren, ja.
Das ist richtig, aber wir sind auch, das merke ich, ein ganz klein wenig eingerostet jetzt nach knapp, 6 Wochen Pause. Und ich will nicht sagen, dass der Glanz der Meisterschaft völlig verblasst ist, aber man ist in Abwesenheit des intensiven Verfolgens der WM noch auf dem Arsenal-Instagram-Kanal sehr häufig an einige sehr schöne Momente der letzten Saison erinnert worden. Von daher habe ich die WM in keinster Weise vermisst. Ich habe sie auch in fast keinster Weise verfolgt. Ich war kurz davor, gestern Abend das Finale zu gucken und dachte, Argentinien, Spanien kann man sich anschauen, insbesondere auch Arsenal-Spieler vielleicht mit Merino und dann habe ich es aber doch nicht gemacht und im Nachhinein war ich ganz froh
drüber. Ja, ich habe es, also was den laufenden Betrieb angeht, so wie vorher gesagt, wie du auch gemacht und das ist eigentlich im Endeffekt fast nicht so gut wie gar nicht konsumiert, was auch zugegebenerweise mit den Zeiten auch einfach schwer war, wenn du tatsächlich berufstätig bist. Gestern habe ich es dann tatsächlich bis zur 60. Minute ausgehalten und habe dann gesagt, ich gehe jetzt pennen. aber unterm Strich gesehen hätte man schon nach der Halbzeitshow ausschalten müssen. Ich hatte so ein bisschen gedacht, ist denn schon wieder Ende Januar, Anfang Februar und ich sitze hier beim Super Bowl, aber nein, es war nicht so. Ich glaube, wir haben da nicht so viel verpasst und ich bin echt froh, dass wieder jetzt der Fokus auf die Premier League geht, auf den Ligabetrieb, auf Vereinsfußball und diese ganzen alten Clowns, die man da irgendwie ganz halt bewundern musste, endlich mal von der Bildfläche verschwinden.
Ja, bevor es dann irgendwann Mitte September wieder für 3 Wochen Länderspielpause gibt, ne? Also es ist dann kommt schneller als man denkt. Mhm. Ja, ich habe von Deutschland gegen Ecuador notgedrungen, weil wir bei der finnischen Verwandtschaft waren, irgendwie 70 Minuten gesehen, auch auf mehrmaligen Protestszenen, dass es meinetwegen nicht eingeschaltet werden muss, ist es dann gelaufen und hab geguckt, wie die Arsenal-Spieler performen, beziehungsweise ob sie gespielt haben, ansonsten hier und da mal einen Torschnipsel. Mehr nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hatte auch das Gefühl, dass ich nichts irgendwie verpasst habe. Also es gibt keine Ahnung, ich weiß nicht, wenn ich es mit früher vergleiche, auch so dieses Fiebern schon auf die WM hin und auch während der WM dann die Berichterstattung zu verfolgen, hat mich überhaupt nicht abgeholt dieses Jahr. Und ich bin sehr dankbar dafür, weil ich mich sehr auf die neue Saison freue und auch auf die Saisonvorbereitung und auf all das, was kommt und gierig bin quasi schon fast nach News und nach Freundschaftsspielen und Testspielen. Und das kann dem Podcast ja nur gut tun.
Ja, ohne Frage. Es ist, es tat halt dadurch ganz gut, dass man so einen kleinen, ja, so eine kleine Auszeit dadurch halt genießen konnte und das Ganze vom Vereinsfußball weggegangen ist. Man konnte die ganze Freude, den ganzen Trubel, den man zum Ende der Saison hatte, einfach so mal ein bisschen sacken lassen, schön sich daran erfreuen und dann einfach ja, Fußball mal Fußball sein lassen, im Sinne von, dass man sehr investiert ist in Spiel und Ergebnis. Und dann war das gut. Das hat gut getan und das führt genau zu dem Effekt, den du gerade eben beschrieben hast, dass man einfach wieder gallig ist auf die Saison, auf Transfers, auf Entwicklungen, auf Taktik, auf all die Dinge. Das ist doch was Schönes. Das zeigt irgendwie, dass man auch nach einer Spielzeit wie der letzten, wo man wirklich, ja, ich glaube, körperlich, emotional unfassbar viel investiert hat, auch als Fan und am Ergebnis die Meisterschaft gefeiert hat, trotzdem wieder einfach zu diesem Punkt kommt, wo man sagt, ja, es kann losgehen. Und ich finde, das ist eine coole Sache einfach.
Trotzdem müssen wir natürlich nochmal auf die WM zurückblicken, mit Perspektive der Arsenal-Spieler. Fangen wir mal bei den drei Personen an, wo es nahe liegt. David Raya, Martin Zubimendi, Mikel Merino. Es hätte eine Saison sein können, wo sie Champions League, Premier League und Weltmeisterschaft gewinnen. Ist es dann nicht geworden, 2 von 3 Titeln. So oder so, glaube ich, aber für die drei Spieler ein ziemlicher Boost, nochmal emotional und ja, auch auf alle Fälle, glaube ich, jetzt drei Akteure, die sich nicht verausgabt haben in den USA beim Turnier. Ich glaube, Zubimendi ist jetzt nur im Finale eingewechselt worden. Raya hat ja gar nicht gespielt.
Ja, ja.
Merino ja auch eher mit Kurzeinsätzen. Also
erfolgreichen Kurzeinsätzen.
Erfolgreichen Kurzeinsätzen auf alle Fälle. Also großer Anteil am WM-Erfolg. Aber auf alle Fälle, wo ich jetzt sagen würde, gut, die könntest du theoretisch auch in 4 Wochen schon wieder hinstellen, wenn es notwendig ist.
Ja, ja, also Zubimendi hatte gestern tatsächlich, ich glaube, er ist sogar erst in der Verlängerung eingewechselt worden. Also das waren, also die Minuten konntest du wahrscheinlich fast an einer Hand abzählen, so gefühlt. Raya logischerweise nicht, aber das ist das Schicksal eines zweiten Torwarts ja in den meisten Fällen in dem Turnier. Und ja, Mikel Merino, du hast angesprochen, sehr entscheidender Spieler wieder, aber genau in der Manier, in der er halt irgendwie immer fungiert hat, wenn man ihn vorne zentral gestellt hat. Und ich glaube auch gepaart jetzt zumindest bei Merino mit der langen Verletzung, die er gehabt hat, auch der Spieler, bei dem Einsatzzeit in Anführungsstrichen am wenigsten wehtut, weil er halt ja vorher viel Spielzeit verpasst hat, also ähnlich wie Kai Havertz bei Deutschland, die sich da eher mehr noch mal Rhythmus reinholen konnten als das Gegenteil. Also von daher glaube ich, all die, inklusive jetzt auch Kai Havertz genannten Spieler, durchaus Kandidaten, die zum Beginn der Saison gleich auch meines Erachtens wieder völliger Bestandteil dieser Mannschaft sein können.
Ja, Merino like a new signing. Ne? Ich habe mir mal aufgemalt, wen wir eigentlich zur Verfügung haben. Und den Namen übersieht man dann aufgrund der langen Verletzung ja doch recht häufig. Und er ist in dem Sinne quasi einer von 4 wichtigen Akteuren im Mittelfeld neben Reis und Zubimendi. Und insbesondere was so die Defensivorientierung angeht, ist da nur eine Person vakant, weil Merino eigentlich ja quasi wie neu ist, ne? Weil in den ganzen letzten Saison in der zweiten Hälfte nicht gespielt hat. Genau, also für die auf alle Fälle ein sehr, sehr positives Erlebnis. Ich würde das auch aus meiner Sicht eigentlich für die 4 englischen Spieler so sehen, insbesondere auch für Declan Rice und Saka jetzt mit dem positiven Abschluss. Da ist aber, glaube ich, aus meiner Sicht ganz offensichtlich, dass die körperlich am Limit waren, wie, glaube ich, die gesamte englische Mannschaft. Es ist ja viel darüber diskutiert worden, wie man dann nach der Führung gegen Argentinien irgendwie so einbrechen kann. Vielleicht hat man auch dann einfach nicht mehr die Kraft gehabt, irgendwas zu gestalten. Aber das ist eine andere Frage, müssen wir nicht hier diskutieren. Ich glaube grundsätzlich aber auch ein positives Erlebnis für die und schlichtweg, aber auf alle Fälle auch ein Ereignis, das sozusagen, glaube ich, insbesondere bei Rice die letzten Körner aufgefressen hat.
Ja, Declan Rice in jedem Fall. Ich glaube, dass er ja auch nochmal in dem Spiel um Platz 3 auch von Anfang an gespielt hat, so ein, ich schlag die Hände über dem Kopf Moment zusammen. Auch in den Spielen davor, zwischendurch lag er, glaube ich, auch noch mit einer, weiß ich nicht, Lebensmittelvergiftung oder irgendetwas, glaube ich, auch noch im Bett, also kaum trainiert und aber immer auf Rille gespielt, immer Leistung gebracht. Also, der muss wirklich mal jetzt buchstäblich die Beine hochlegen. Bukayo Saka hat ja tatsächlich, glaube ich, im Interview nach dem Platz 3-Spiel gesagt, er hätte auch mehr spielen können. Fand ich interessant hinsichtlich der Frage der.
Ich glaube, er hat gesagt, er fühlt sich sehr fit, irgend sowas war das
Ja,
in der Linie.
also irgendwo so in dem, ich sag mal, in der Art und Weise, ne? Muss man sehen. Ich glaube trotzdem, dass er ein Spieler ist, den man da in Anführungsstrichen vorsichtig behandeln muss und gucken muss, wo ist der Fitnesszustand, wo sind da noch Themen. Aber das sollte hoffentlich ein enger Austausch des Arsenal Medical Staff halt die ganze Zeit eben geherrscht haben im optimalen Falle. Und trotzdem auch jemand, der auch eine Pause braucht, der ein bisschen ja, spielfreie Zeit jetzt auch einfach bekommen muss. Und ja, Eze und Madueke. Eze hat jetzt nicht so viel gespielt. Madueke schon mehr, aber auch nicht
Aber
wirklich.
auch nicht in den entscheidenden Spielen, ne? Also.
Genau, auch nicht wirklich in Anführungsstrichen erfolgreich oder überzeugend, aus englischer Sicht zumindest. Also von daher sind das zwei Spieler, die ich zwar in die Kategorie stecken muss, aufgrund des langen Turnierverlaufs, dass sie natürlich ihre freie Zeit bekommen müssen, aber nicht in die Kategorie stecken würde, die so am Limit agiert haben, dass sie nicht in der Anfangsphase der Saison zur Verfügung stehen oder in die Kaderplanung mit einbezogen werden können.
Genau, über Saliba können wir gleich noch ausführlicher
Ja.
sprechen, leider mit der Verletzung. Ich würde Martin Ødegaard auch noch in die Positiv-Ecke
Ja,
schieben für dieses Turnier.
absolut.
Nicht nur wegen der Leistung, sondern auch, glaube ich, wegen der Einsatzzeiten, die er hatte, auch wegen des Spielrhythmus, den er wieder bekommen hat. Und ich glaube auch, dass du als Norwegen jetzt nicht selbstverständlich irgendwie unter die letzten 8 kommst. Das ist, glaube ich, für die kleine Nation schon ein großer Erfolg. Und ich glaube, für Ødegaard war es wichtig, überhaupt mal wieder in so einen Spielrhythmus zu kommen. Und klar, die sind jetzt auch relativ weit gekommen, aber jetzt nicht so, dass man irgendwie erst damit rechnen muss, dass Ødegaard im September wieder irgendwie fit ist. Von daher auch, weil er ja relativ lange gefehlt hat, glaube ich schon, kann man da eher ein bisschen wieder anknüpfen. Dann ist so ein bisschen die Frage, wie managt man ihn dann quasi im Herbst und Winter? Und alle anderen würde ich sagen, ja, wird man sich wahrscheinlich nicht mehr so gerne und lange auch daran erinnern, was sie bei dieser WM 26 gemacht haben. Also insbesondere, gut, Schweden ist in so ja so nicht wirklich auch qualifiziert gewesen, sondern über diese Hintertür und war jetzt aus meiner Sicht nicht so gut, was ich gehört und gelesen habe. Und Deutschland brauchen wir nicht drüber sprechen. Und alle anderen, hatten Einsatzzeit, aber sollten auf alle Fälle nach einem langen Urlaub jetzt auch zeitnah wieder zurückkehren.
Ja, das wüsste ich jetzt
Ich
auch.
glaube, Hinkapié mit Ecuador hat schon auch ein bisschen Eindruck gemacht und ich glaube, er hat auch keine schlechte WM gespielt, ne? Also man
Ja.
konnte schon sehen, dass er auf internationalem Level auch anerkannt ist und etabliert ist. Deswegen dann ja auch sozusagen der erste eigentlich offizielle Transfer in diesem Sommer, nämlich die feste Verpflichtung von ihm. Ich glaube schon, ja, primär natürlich wegen der Leistung auch in der letzten Saison bei uns, aber ich denke, er hat auch auf WM-Parkett gezeigt, was er für Qualitäten hat. Ja, alle anderen haben, glaube ich, wie gesagt, mit dem frühen Ausscheiden von Deutschland eher negative Erfahrungen gemacht. Ich muss aber sagen, ich habe da jetzt auch keine Träne hinterher geweint, dass Havertz irgendwie früh ausgeschieden ist. Im Gegenteil,
Ja.
Er und Gyökeres werden wir benötigen in der
Waren ja übrigens auch
in
zusammen im Urlaub, ne? Oder
ja, genau. Ja,
interessant.
Ödegaard ist ja ausgefallen als Urlaubspartner für Havertz,
Ja,
deswegen
stimmt. Muss natürlich einen anderen Skandinavier nehmen.
genau. Ich gehe dann aber davon aus, also insbesondere Havertz und Ødegaard werden wir, Havertz und Gyökeres werden wir auch benötigen müssen als Stürmer in den ersten Spielen, gerade vor dem Hintergrund, dass halt vieles von dem Offensivbereich noch nicht wieder da ist oder noch nicht da ist oder vielleicht noch nicht neu verpflichtet wurde. Das sind so ein bisschen die beiden Anker da vorne, die auch, ja, was Eingespieltheit angeht, nicht so viel Übung mehr benötigen. Deswegen war ich gar nicht so unglücklich darüber, dass die früh ausgeschieden sind. Gleiches geht übrigens auch für Martinelli, werden wir auch noch gleich drüber sprechen. Aber auch da würde ich halt sagen, die beiden Gabriels, finde ich gut, dass die nicht länger dabei waren, weil das zumindest dafür sorgt, dass die zeitnah auch in die Saisonvorbereitung einsteigen können. Und insbesondere Gabriel Abwehr, Big Gabi wird benötigt, auch vor dem Hintergrund des Saliba-Ausfalls. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich glaube, diese WM wird sehr schnell in Vergessenheit geraten.
Ja, das hoffe ich. Samt aller Kuriositäten, die man dort in der Amerikanisierung des Sports vorgenommen hat.
Ja, und ich sag mal so, eine schöne Pointe eigentlich für dieses Turnier, dass dann das Finale doch mit Abstand eins der schlechtesten Spiele war. Also, naja, egal. Gut, machen wir einen Cut. Konzentrieren wir uns auf das, was bevorsteht. Ich glaube, wir haben auch gar nicht mehr gesprochen, seitdem der Spielplan veröffentlicht wurde. Aber für uns geht's ja los am Freitagabend, den 21. August, Heimspiel gegen Coventry zu Hause, bevor es dann 10 Tage später zu Villa geht. Ein Heimspiel zu Hause ist immer gut. Freitagabend sowieso gegen einen Aufsteiger, würde man auch sagen, kann man nehmen. Aber das heißt, man hat jetzt noch gute 5 Wochen, 4,5 Wochen Zeit, das Team zusammenzustellen. Und wir haben uns mal vorgenommen, dass wir nicht irgendwie querbeet und wild hin und her diskutieren und schießen, sondern so ein bisschen Mannschaftsteil mäßig das Ganze durchgehen, analysieren, ein bisschen gucken, wo haben wir eigentlich Bedarf, was wird diskutiert, welche Namen sind gerade im Gespräch und wie könnte gegebenenfalls eine entsprechende Mannschaft dann für den Saisonstart auch aussehen. Am einfachsten ist, glaube ich, ein bisschen auf der Torhüterposition. Ich habe gerade schon gesagt, den ersten offiziellen Transfer hatten wir ja mit den Capia, aber auch auf der Torhüterposition sind wir schon aktiv geworden, Christian.
Genau, ehemaligen Leeds-Torwart haben wir verpflichtet, ablösefrei war es, ne? Ja, ablösefrei, glaube ich.
Es war ablösefrei.
Ausgelaufenen Vertrag. Die Frage ist halt, wie stellt sich die ganze Keeper-Konstellation auf, weil Kepa natürlich möglicherweise den Verein verlassen könnte, möchte. Und dann die Überlegung da herangereift oder ranreifen muss, wie stelle ich das auf? Mache ich das so, dass ich da nochmal nachbesetze? Lasse ich nachrücken aus dem unteren Bereich? Ich würde eher sagen, dass man da nochmal auf der Position schaut, was da alternativ noch so verfügbar ist, weil ich glaube schon, dass man als zweiten Torwart, also gesichert zweiten Torwart, jemand haben möchte, vielleicht mit ja mehr Erfahrungswerten oder ähnlichem irgendwie in der Art. Also könnte ich mir vorstellen, dass das so ein bisschen die Gedankenspiele von Mikel Arteta an der Stelle sind.
Ich gehe davon aus, oder so ist es ja eigentlich auch berichtet worden, dass Tommy Sedford als dritter Torhüter Spielpraxis kriegt. Der war, glaube ich, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, aber hat ja schon 1-2 Spiele im Ligapokal gemacht letzte Saison. Und der braucht einfach aus meiner Sicht Spielpraxis als junger, aufstrebender Torhüter. Und letztendlich ist, glaube ich, die Neuverpflichtung auch im Hinblick auf die dritte Position passiert. Die Frage ist dann in der Tat, was macht Kepa? Bleibt er halt und sagt, ich bin sozusagen Nummer 2 und ich bin mir auch relativ sicher, dass Raya zum Saisonauftakt im Tor steht und Kepa spielt gegebenenfalls ja Ligapokal und FA Cup. Lässt er das nochmal mit sich eine Saison machen oder in der Tat gibt es einen Interessenten? Es muss ja auch erstmal sein, dass überhaupt jemand sich dafür interessiert. Dann würde man, glaube ich, für die zweite Position nochmal nach justieren, glaube ich. Aber ich bin mir relativ sicher, dass man eigentlich mit Kepa plant.
Ja, das ist die Frage, ne? Ob die Planung dann auch dem entspricht. Ich glaube, diese feste Ablöse von 5 Millionen, die Frist ist abgelaufen, wenn ich es richtig irgendwo gelesen habe. Also ich meine, dass das doch so war, dass er damals ja 5 verpflichtet worden ist, aber auch ja, genau. Diese Klausel quasi weiter gegeben worden ist, sodass er für 5 Millionen hätte gehen können. Aber das war, meine ich, wenn ich es richtig gelesen habe, befristet. Und die Frist ist verstrichen.
Das kann sein, aber so oder so würde er nicht mehr Geld generieren wahrscheinlich. Aber
nee, aber dann wäre es ein leichteres, quasi diese Option zu ziehen für einen Verein, also einen Dritten, der quasi sagt, wir haben Interesse, der müsste sich dann quasi ja nur noch mit Kepa direkt einigen.
Das stimmt.
Was ja immer ein bisschen einfacher ist, als wenn man dann beide Fronten halt bespielen muss. Ne?
Das stimmt. Genau, aber ich denke, dass Meslier auf alle Fälle verpflichtet wurde als dritter Torhüter. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass er könnte zweiter Torwart auch mal sein. Ich meine, er hat ja bei Leeds auch Premier League gespielt. So ist es nicht, aber ich denke schon, dass du als zweiten Torhüter jemanden erfahreneren haben möchtest, der halt auch international ein bisschen erfahren ist. Ja, aber diese Torhüter-Position generell, es ist irgendwie ein ongoing issue quasi, ne? Da hast du eigentlich, was die zweite Position angeht, irgendwie nie eine Konstanz drin, ne? Weil es ganz wenige Torhüter gibt, die halt irgendwie zweite Position spielen wollen und sich unterordnen. Aber an Raya führt kein Weg vorbei und die anderen, die da hinten dran sind, das sind aus meiner Sicht eben erst Perspektiven für die nächsten Jahre. Von daher, ja, glaube ich nicht, dass es in irgendeiner Form da größere Veränderungen gibt. Und gut, man muss gucken, ob es Interesse für Kepa gibt. Ich glaube, das ist dann nochmal so ein gegebenenfalls auslösender Moment, dass es da eine größere Veränderung gibt. Ich hätte jetzt auch kein Problem damit, wenn er als Torhüter Nummer 2 nochmal in der Saison da bleibt.
Nee, null. Also
die Frage ist so ein bisschen, ob nach seiner eher schlechten Leistung im Ligapokal, ob es da irgendwie eine Perspektive gibt, ne? Aber im Fall der Fälle spielt er halt die Finalspiele dann nicht.
Ja, zum Beispiel. Aber ja, was du schon sagst, ist natürlich immer das Thema, wenn du da in der zweiten Reihe bei der Torwartposition halt Veränderungen hast, dann ist das jetzt ein normaler Prozess eigentlich, ne? Also dieses rotierende System in dem Bereich ist nichts Neues und ich glaube, ist auch grundsätzlich nicht bei anderen Mannschaften nicht unbedingt zwingend anders. Ja, schauen wir mal. Also ich glaube, das sind aber Dinge, die kriegt man einfacher gelöst, wenn man da irgendwie eine Veränderung herbeiführen müsste. Also
sehe ich auch nicht als die dringlichste Position an. Nein. Dann machen wir einen Sprung, eine Reihe nach vorne, die Verteidigung. Heute war ja Trainingsstart und ja. Zu meiner größten Zufriedenheit ein offensichtlich fitter Ben White.
Auch selbst so ja. Geäußert. Mhm.
Genau. Genau, bei Timber sieht es noch nicht so gut aus, aber jetzt auch nicht. Also klang optimistisch, was den Saisonstart angeht. Mosquera ist ja sowieso da, Calafiori da. Also wir kriegen fast schon eine Viererkette zusammen. Klar, Gabriel würde noch hinzustoßen, Hincapié auch. Die große Sorge ist so ein bisschen zweierlei. Das eine ist, wie nachhaltig konstant ist der Fitnesszustand von Ben White, aber insbesondere auch von Jurrien Timber. Und die andere Sache, die Rückenverletzung von Saliba, die ja ein bisschen mysteriös irgendwie ist. Also ich verstehe nicht, wie man ein ganzes Turnier mit anhaltenden Rückenschmerzen spielen kann. Aber das ist dann, glaube ich, eine andere Frage. Wahrscheinlich durch Fitspritzen, Schmerzmittel und sonstigen Dingen.
Ja.
Und so ein bisschen ist der Preis dafür, glaube ich, bezahlt worden. Das exakte Ausmaß ist ja noch nicht so richtig klar, weil ich glaube, immer noch nicht entschieden wurde, ob eine OP benötigt wird. Ja, das wäre, glaube ich, der Worst Case. Und dann wäre das wahrscheinlich auch ein Ausfallzeitraum von ja, fast bis zu einem halben Jahr. Ne? Also dann würde er in der ersten Saisonhälfte wahrscheinlich
nicht spielen können.
Wenig spielen.
Genau, die Alternative wäre halt, so hat es, glaube ich, die L'Equipe übers Wochenende berichtet, eben eine konservative Behandlungsmaßnahme, das heißt, sprich ohne OP, wo wir dann nicht so eine Ausfallzeit hätten. Ich glaube, das muss man jetzt erstmal schauen.
Hängt aber auch maßgeblich irgendwie von der Schwere der Verletzung ab, was wohl immer noch nicht 100% geklärt. Nee,
genau. Man hat ihn ja nach dem Spiel um Platz 3, er hat ja nicht gespielt, aber hat man ihn mit dem Rice und Saka am Platz stehen sehen und ja, er wirkte jetzt irgendwie von außen gesehen ganz relaxed, aber gut, das ist halt die Frage. Ich hätte ihm auch vorher nicht gedacht, also ich hätte ihm vorher auch nicht angesehen, dass er solche extremen Beschwerden hat. Aber es ist zugegebenerweise jetzt zur Verteidigung der französischen Nationalmannschaft auch kein Zustand, der sich erst im Rahmen des Turniers irgendwie entwickelt hat und man da versucht hat, das irgendwie über die Linie zu drücken, sondern der natürlich auch schon im Laufe und Endspurt der Saison auch schon ein akutes Thema war, ne? Muss man zugegebenerweise sagen.
Ja, im Endeffekt ist Saliba ja eigentlich als Krücke schon zur WM gefahren, ne? Genau. dass der überhaupt diese Saison dann so durchgehalten hat.
Ja.
Ist natürlich auch ein bisschen Raub am eigenen Körper, ne?
Absolut, absolut. Aber ich glaube, er ist ein Typ, der auch unbedingt diese Meisterschaft gewinnen wollte und das halt dann auch da untergeordnet hat. Wäre jetzt kein WM-Sommer gewesen, dann hätte sich das auch ausgegangen. Man hätte die Pause genutzt und das Thema wäre wahrscheinlich gegessen gewesen, ne? Ja, wie dem auch sei, wir müssen, glaube ich, da an der Stelle bei der Personalie erst einmal gucken, wie geht sich das Ganze aus. In jedem Fall dürfte das Ganze aber dazu führen, dass man sich im Rahmen der Defensivreihe intensiv umgucken wird. Ne? Also Spieler wie zum Beispiel John Stones als Free Agent im Endeffekt sind ja schon mal genannt worden. Aber auch andere Spieler wie Konza und ähnliche, ne?
Genau, also ich glaube, sollte sich die OP wirklich bestätigen, dann führt ja gar kein Weg dran vorbei, dass man da nochmal auf dem Transfermarkt aktiv werden möchte. Die Frage, die ich mir so ein bisschen stelle, ist, muss man nicht so oder so noch was für die Innenverteidigung tun, gerade auch vor dem Hintergrund der Angeschlagenheit von Saliba? Also will man das jetzt wirklich riskieren? Weil wir haben ja, was die rechte Seite angeht, eigentlich nur noch Mosquera. Bei White und Timber haben wir auch immer die Problematik so ein bisschen. Deswegen, also ich finde, wir haben, was die linke Seite angeht, mit den Capio, Gabriel, Calafiori kann das gegebenenfalls ja auch spielen, sind wir eigentlich viel tiefer besetzt als die rechte Position in der Innenverteidigung. Deswegen, ich denke, unabhängig vom eigentlichen Ausmaß der Saliba-Verletzung werden wir auf der Position tätig werden müssen.
Ja,
es führt kein Weg dran vorbei.
Es spricht viel, viel dafür, dass wir dort tätig werden. Also man merkt schon, dass viele der Spieler, die genannt werden, oder die Themenkreise sich auch in dem Bereich halt auch aufhalten. Also das ist schon deutlich zu merken. Und diese Saliba-Thematik hat das Ganze natürlich noch mal ein bisschen verschärft. Dass natürlich jetzt ein Ben White als wohl fit eingestuft werden kann. Dass auch ein Ben White im Endeffekt, glaube ich, oder für einen Ben White, dass sich halt auch im Endeffekt einfach mal ein bisschen noch gedreht hat von der Perspektive vielleicht auch für die kommende Saison, weil ja viele auch durchaus gesagt haben, es könnte ein Spieler sein, der auf dem Absprung ist. Vielleicht ist das auch an der Stelle jetzt in einem anderen Licht zu sehen oder wird es auch anders bewertet. Das ist interessant, weil er vertraglich auch noch nicht so von der Laufzeit steht, dass man da zwingend in Handlungsbedarf geschubst wird. Es ist trotzdem ein Konstrukt, was auch vielleicht einer gewissen Verstärkung noch bedarf, um einfach auch nicht im Laufe der Saison und hoffentlich langen und weiten gehenden Saison in den verschiedenen Wettbewerben dann halt wieder zu Engpässen führt.
Genau, die Frage ist ja so ein bisschen, gehst du da einfach nur auf personelle Tiefe, also so ein Name wie John Stones beispielsweise, oder sagst du halt, du möchtest da mehr oder weniger guten ebenbürtigen Saliba kriegst du sowieso nicht, aber irgendwas aus der, ich sag jetzt mal, 1B, 2A Schublade oder so. Deswegen ist, glaube ich, da auch so ein bisschen die Frage, was wir auf den anderen Positionen machen werden, wo wir, wenn wir ja gleich noch drüber sprechen, aus meiner Sicht noch dringender Bedarf haben. Ja. Und dann wird man, glaube ich, gucken, was ist im Endeffekt im Topf noch übrig. So oder so finde ich aber einen zusätzlichen Spieler jetzt, sei es eher kurzfristig für die Saison nur oder auch längerfristig perspektivisch, denke ich, für die Innenverteidigung wäre sehr wichtig.
Ja, ich glaube, das Problem ist halt, jetzt Personal John Stones ist halt natürlich auch seine Verletzungsanfälligkeit, Gehaltsvorstellung.
Muss ja nicht er sein, aber sozusagen, ich sage jetzt mal, der erfahrene Premier League-Spieler, der vielleicht auch noch mal 1-2 Jahre irgendwo spielen möchte.
Ja, ohne Frage. Also die Frage ist aber trotzdem berechtigt, wie agiert man da? Ne? Also ich sehe uns schon eher auf dem Level, dass man sagt, man möchte dann auch schon qualitativ sich erweitern und nicht nur einfach zahlenmäßig.
Genau. Das hat ja auch gesagt, wir müssen aggressiv auftreten. Deswegen John Stones bei aller Liebe ist dann nicht das aggressive Auftreten, würde ich sagen.
Genau.
Ich denke, da wird es sich aus meiner Sicht sicherlich noch was tun, / tun müssen. Kommen wir mal zum Mittelfeld. Halte ich vorhin schon so ein bisschen angerissen. Ich glaube, wir haben, was den defensiven Part angeht, sind wir eigentlich ganz gut aufgestellt mit Declan Rice, Zubimendi, mit, ich zähle auch mal jetzt Mikel Merino mit dazu, grundsätzlich erstmal, und auch die Personalie Miles Lewis-Skelly, wobei man da nochmal gucken muss, wo wird er eigentlich dann spielen. Aber ich denke, als Option ist er definitiv auch da anzusiedeln, genauso wie auf der linken Seite. Ich denke aber auch, dass da eine Position neu besetzt werden wird, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Christian Norgaard noch eine Saison bei uns spielen wird und deutet ja auch alles auf einen Abschied hin. Und dann wäre halt da auch eine Position frei und aus meiner Sicht auch dringend zu besetzen, weil wir Declan Rice haben wir besprochen, jemanden haben, der sehr, sehr viel gespielt hat. Zubimendi ja ähnlich, ne? Also es wäre dann seine zweite Saison in der Premier League und da bräuchten wir also auch jemanden, der Erfahrung bieten kann auf dieser Position, um auch Zubimendi und Declan Rice mal während der Saison die notwendige Pause halt zu geben.
Ja.
Und ich finde, auf der Position haben wir bisher sehr, sehr wenig gehört.
Ja, Bruno Guimarães. Eigentlich.
Ja, genau.
Das ist
ja,
meines Erachtens der einzig wirkliche Name, der hinsichtlich der Position genannt worden ist, die du beschrieben hast.
Aber scheint sich ja, oder anders formuliert, ich würde sagen, das Pendel schlägt jetzt eher wieder in die Richtung, wird nichts. Ich hatte es vor einer Woche, oder wenn du mich vor 2 Wochen gefragt hättest, hätte ich gesagt, ja, vielleicht nicht mein Wunschtransfer, sehe aber sozusagen, warum wir den holen würden und ich denke, eigentlich kriegen wir das hin. Aber ich glaube, da können wir dann zum Abschluss der Episode nochmal drüber sprechen, über unseren generellen Approach für das Transferfenster. Ich glaube aber, dass Arsenal auch einfach mittlerweile in der Position ist und auch Andrea Berta in der Position ist, wo er dann halt sagt, nö, da nicht. Ja, also es ist nicht so, dass wir nur eine Option haben. Und wenn uns sozusagen die Rahmenbedingungen nicht passen, sprich Ablöse, wir werden ja gleich über Morgan Rogers noch kurz sprechen, sind wir, glaube ich, auch mittlerweile in so einer starken Position zu sagen, dann fasst uns an die Füße.
Ja, es ist nicht Spurs-Style, ne, dass wir sagen, dass aller Tonali gibt uns 100 und man lacht sich dann ins Fäustchen und Tottenham sagt, ja klar, ihr habt ja die 100. Ne? Also das ist sowieso verrückt, ne, wenn man mal betrachtet, Spurs mit den Verpflichtungen, jetzt auch Chelsea mit den Verpflichtungen, ohne internationales Geschäft im Sinne von Champions League, bei Tottenham sogar komplett ohne internationales Geschäft, ist das schon eine erstaunliche Entwicklung. Ne? Aber das ist der Punkt ist halt, wie du schon sagst, wie gehe ich daran? Wenn habe ich eine Bewertung eines Spielers der auf meiner Liste steht und wie hoch ist die Bewertung und wie viel bin ich bereit, mehr über meine eigene Bewertung hinaus zu investieren. So, und irgendwo muss ich mir sicherlich dann auch ein Limit setzen, wo ich sage, da bis dahin und nicht weiter. Ob das bei
ja, in der Verhandlung in dem mit Fall Guimaraes sind das jetzt irgendwie 85 Millionen, wo ich mir halt auch denke, ja. Nein.
Ne? Genau, also, nein, also wie alt ist er? 27, sein. 28 oder so ist er, ne?
Das ja, heißt, auch Premier League erfahren, alles schön und gut, aber das ist ja jetzt quasi, also da fehlt nicht mehr ganz so viel bis zur Declan Rice-Ablöse, ne? Also ist
gut, das ist richtig, der aufgeblasene Markt der letzten Jahre, den muss man natürlich einfaktorieren in die Vergleiche, aber ich gebe dir recht. Das ist schon am sehr, sehr oberen Limit einer Preisvorstellung, die man gehen würde. Ich kann Newcastle in irgendeiner gewissen Weise verstehen. Ja, also da gehen jetzt momentan natürlich viele Spieler flöten, die.
Ja, weil die aber auch nicht international spielen.
Ja, natürlich. Die natürlich wichtig sind für die. Ne? Also, ja, ich sag mal so, ich bin da in der Bewertung dessen, dass ich sage, ich vertraue den, ja, Abstimmungen und den Ausrichtungen, die Arteta, Bertha und die Crankies halt vereinbart und vorgenommen haben. Und ich glaube, diesen Kredit, den sollten sich insbesondere auch Andrea Bertha nach dem letzten Transfersommer auch verdient haben. Und da müssen wir mal schauen, wo wir am Ende mal rauskommen. Und da kann man immer noch bewerten, aber Stand jetzt bin ich noch nicht weit von entfernt, einen völligen Panikbutton zu drücken und zu sagen, wir zögern zu lange und dies und das und jenes. Also das halte ich für völlig überzogen, insbesondere in dem Zeitpunkt, wo wir uns gerade befinden mit einer WM, die gerade abgeschlossen ist, wo du sowieso so eine Art Stillstand des Transfermarktes in gewissem Maße auch akzeptieren musst.
Grundsätzlich ist aber, glaube ich, sind wir uns aber einig, dass wir auf dieser Position was machen müssen, ja, und auch machen werden.
Das in jedem Fall. Also da sehe ich,
ja gut, dann,
sehe ich auch.
Und wir könnten auch beide mit Guimaraes leben, aber nicht zu dem Preis. Und wahrscheinlich geht es da allen so.
Ja.
Und dann finde ich es auch gut, glaube ich, dass man erstmal sagt, nee, also im Idealfall hast du natürlich eine andere Option noch oder zwei bis drei weitere Optionen in der Hinterhand. Was aber, glaube ich, auf der Position gar nicht so einfach ist. Also das ist so eine Position, die, wo du gerne viel zahlst, und wenn man sich da mal anguckt, dann war ein Subimendi war noch ein Schnäppchen.
Ja, die Position ist halt rar. Das ist ähnlich so wie mit guten Mittelstürmern. Es gibt so Positionen auf dem Feld, die verlangen halt eine Menge Fähigkeiten ab. Ne? Und dieser Part im Mittelfeld ist ein ganz intensiver und auch einer, der sich über die Laufe der letzten Jahre auch extremst weiterentwickelt hat im Verständnis, im taktischen Verständnis auch des modernen Fußballs. Und ich glaube, deswegen hast du da halt auch Probleme. Ich sag mal jetzt ein großes Portfolio an Optionen zu verpflichten, die ja dem Standard oder dem, was du für angemessen und notwendig erachtest, halt entsprechen. Und man wird sehen, ob das dann vielleicht ein ausschlaggebender Punkt ist, an einer Stelle vielleicht ein wenig über sein Gesetzeslimit halt zu zahlen in dem Fall. Ne? Also ja, es ist eine schwierige Sache, insbesondere wenn du in einer Situation bist, wie wir es natürlich jetzt sind, wo du als Meister aus der Stärke dich nochmal verstärken willst, um halt dieses Level nochmal hochzustufen, auf dem Level weiter zu agieren, um Titel mitzuspielen, all diese Dinge. Das ist ja wiederum eine neue Art von Herausforderung, der du dich stellen musst. Ja, die ist halt anders als im letzten Sommer, wo du sagst, ich muss jetzt den Push schaffen, um diese Hürde zu überspringen. Hast du jetzt irgendetwas, wo du sagst, ich muss jetzt gucken, dass ich all die über die Hürde springen wollen, halt irgendwo abwehre und weiter derjenige bleibe, der als Erster da irgendwie über die Linie geht. Das sind verschiedene Herausforderungen, die halt verschiedene Arten der Herangehensweise auch erfordern. Aber wie gesagt, ich glaube, da hat Andrea Bertha sich den Kredit verdient, aber auch unter anderem auch die Crankies, wo ich glaube, dass sie auch aus dem Erfahrungsschatz des Sportportfolios, was sie betreiben, auch wissen, dass es notwendig ist, da zu investieren und da zu schauen, dass man seinen Kader halt dafür für den Angriff der anderen rüstet.
Ja, ich glaube, es ist ein gutes Stichwort auch, was das offensive Mittelfeld angeht, wo wir sehr, sehr viel Veränderung, glaube ich, sehen werden. Ich denke, die Konstanten sind klar, sind Saka und Madueke, Max Daumen auf der rechten Seite. Das sind Ødegaard und Havertz im Zentrum und dann ist alles drumherum auf Standby beziehungsweise im Flow, wie es so schön heißt. Trossard haben wir schon abgegeben zu Beşiktaş. Ich glaube, vor dem Hintergrund seines Alters und der noch laufenden Vertragslaufzeit und auch seiner zwar Wichtigkeit in einigen Spielen, aber doch auch seiner, die wir hier immer wieder thematisiert haben, generellen, ja, mangelnden oder fehlenden Konstanz, glaube ich, ein vernünftiger Transfer. Du hattest mir heute nochmal weitergeleitet, auch Martinelli könnte gehen, beziehungsweise ja, hat wenige Argumente dafür gesammelt, dass man ihn noch länger halten sollte, um es mal ganz drastisch zu sagen. Und alles drumherum ist genauso in Bewegung. Wir haben einfach einen Easton Ranieri, der jetzt wieder aus seiner Leihe in Frankreich zurück ist. Wir haben Reece Nelson immer noch im Kader. Also wir haben in der Offensive einfach sehr, sehr viel Personal auch, von dem wir jetzt selbst sagen, es ist noch nicht so weit. Daumen, Ranieri, Fragezeichen. Oder es passt nicht mehr zu uns, Reece Nelson, auch Gabriel Jesus dann für den Sturm, was definitiv dann dazu hinführt, dass wir ein bis zwei Spieler in dem Bereich suchen werden. Und ich glaube, die Flügelposition steht hoch im Kurs. Und eigentlich waren wir, oder hatte ich mich schon an den Namen Morgan Rogers gewöhnt, beziehungsweise ich habe da schon fast einen Haken hinter gemacht.
Ja.
Ist jetzt seit dem Wochenende dann doch nicht so gewesen, was ein schöner Beweis dafür auch nochmal ist, dass man dann doch warten sollte, bis es wirklich offiziell und final ist. Ganz provokant gefragt, ist er uns durch die Lappen gegangen?
Glaube ich nicht. Also ich glaube, also wenn man es beleuchtet, dass wir ihn nicht haben und Chelsea, ja, dann schon. Aber ich glaube nicht, dass es eine Situation war, in der wir komplett überrascht worden sind durch das Einsteigen von Chelsea und das Gebot von Chelsea. Also wenn man die Journalie ein bisschen da bei den Meldungen der zumindest glaubwürdigen und konstant gut berichteten Reporter verfolgt, scheint es ja so gewesen zu sein, dass Arsenal durchaus darüber informiert war, dass Chelsea dort beabsichtigt, ein sehr, sehr hohes Angebot abzugeben, man dann aber halt entschieden hat, dass das über die Bewertung des Spielers Rogers im Endeffekt weit hinausgeht und sich dann da auch nicht hat zu hinreißen lassen, in einen Bieterwettstreit über Ähnliches einzusteigen. Von daher würde ich das nicht als durch die Lappen gehen bezeichnen. Ich könnte mir aber schon vorstellen, dass man sich in dem Zeitraum davor schon ja ganz gut sicher war, dass das Ganze wohl in die richtige Richtung geht. Wenn man wohl auch den berichtigen Glauben schenken kann, dass Rogers eigentlich so mit der Perspektive London auch insgesamt für sich und seine Familie wohl ganz, ganz zufrieden war. Gut, hat er jetzt in einer anderen Art und Weise, sprich im blauen Teil Londons, aber ja, was willst du machen? Also wenn so ein Angebot dann von Chelsea abgegeben wird, von einem Verein, den man eigentlich in sehr starke finanzielle Schwierigkeiten schieben müsste, ohne die wirklichen krassen Einnahmen, die versuchen, einen Garnacho loszuwerden, den sie letztes Jahr erst geholt haben und mit einem irgendwie 8-Jahres-Vertrag ausgestellt haben, dann ist man an der Stelle, wo man sagen muss, okay, dann musst du vielleicht auch Morgan Rogers einfach dahin ziehen lassen und musst halt schauen, was sind die Alternativen? Wo fokussiere ich mich drauf? Ne, fokussiere ich mich auf einen Namen wie Julian Alvarez oder irgendetwas in der Art? Nutze ich da die Kontakte, die Bertha zu Atletico hat? Ja, Das sind dann die Themen, denen man sich stellen muss und wo man gucken muss, wo sind meine Alternativ, ja, Optionen, die ich auf meinem Zettel habe, wo habe ich schon anderweitige Kontakte geknüpft und wo setze ich jetzt wieder an?
Ja, ich finde einfach gut, dass wir bei diesem Spiel nicht mitmachen im Sinne von, der hat jetzt so und so viel gekostet, deswegen kostet der jetzt dann so und so viel. Also auch jetzt irgendwie die Ablösesumme für Rodgers ist jetzt angeblich ja nochmal gestiegen, weil andere Transfers in dieser Saison schon so hoch waren. Also das ist Blödsinn. Vor allen Dingen, wenn dann halt auch ein Spieler in gewisser Weise fein damit ist, dann beispielsweise jetzt zu Chelsea zu gehen und nicht zu uns, dann soll er es halt auch machen. Also kann er genauso gut sagen, mache ich nicht. Und bleibe dann gegebenenfalls bei Villa. Auf der anderen Seite, ich finde, er hätte ganz gut zu uns gepasst vom Profil. Und wir brauchen, glaube ich, einen erfahrenen Premier League-Spieler oder zumindest einen erfahrenen internationalen Spieler auf den Flügeln noch. Wir haben ja jetzt mit Club Brügge eigentlich, glaube ich, eine Einigung erzielt bezüglich des Griechen. Ich weiß seinen Vornamen nicht.
Christos Zolles.
Genau. Aber auch das ist ja in dem Sinne nur die nötige Kadertiefe, die wir benötigen auf der linken Seite noch, gegebenenfalls oder auch zentral. Deswegen, glaube ich, wären morgen Rodgers ganz gut gewesen und für 80 Millionen hätte ich auch gesagt, Engländer, Premier League Spieler. Das ist halt der Preis, den du quasi dann auch zahlen musst. Und der Preis, der jetzt aufgerufen wurde, ist absurd. Absurd. Ja. Absolut absurd. Das natürlich wieder sofort sagt, ja, cool, machen wir. Aber ich finde es gut, dass wir da auch den finanziellen Rahmen nicht sprengen. Und ich bin gespannt, ob wir noch in irgendeiner Form da andere Namen auf den Tisch werfen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man vielleicht auch sagt, okay, gut, gegebenenfalls müsste die Flügelposition anderweitig intern ausgefüllt werden und ich investiere nochmal ganz vorne. Oder nochmal zentrale Mittelfeld wäre ja auch eine Option. Müsste man mal schauen. Aber ich glaube, da ist sehr viel Veränderung im Offensivbereich und wir dürfen nicht vergessen, dass da halt auch in der Tat auch einfach sehr, sehr viele Spieler noch im Kader sind oder zumindest einige Spieler, die wir auch abgeben wollen und die letztendlich auch dazu dienen, teure Transfers zu finanzieren. Also ich denke, Reece Nelson, da wird man nicht viel Geld für kriegen, aber belegt halt eine Position im Kader. Bei einem Vranieri unklar. Könnte ich mir aber auch schon vorstellen, dass man da ein bisschen Geld generiert. Und ja, für einen Jesus gibt es vielleicht auch noch irgendwie niedrig zweistellig, wenn es gut läuft. Und das Geld muss dann auch natürlich investiert werden, plus die nötigen Investitionen aus den Gewinnen der letzten Saison. Und klar dürfte auch sein, du kriegst einen erfahrenen Flügelspieler oder jetzt auch nochmal irgendwie im Bereich zentrale Mittelstürmerposition, wirst du wahrscheinlich irgendwas zwischen 80 und 100 Millionen auch hinblättern müssen. Aber auch vor dem Hintergrund, dass Nsaka ziemlich sicher vor Mitte September, Anfang Oktober gar nicht in den regelmäßigen Spielbetrieb in der Premier League wieder reinkommt. Der Formschwäche von Martinelli, ich sage jetzt mal der Unkonstanz von Madueke auf der rechten Seite, die ganze Diskussion darüber, ob Eberechiesi auf der linken Position gut aufgehoben ist, da haben wir Bedarf auch und dann natürlich auch noch mit dem Abgang von Trossard, also da ist auf alle Fälle Bedarf für die Flügelposition. Und wenn ich mir jetzt die drei Bereiche angucke, die wir so als, ich sage mal, primär identifiziert haben, dann würde ich sagen, von Innenverteidigung, zentrales defensives Mittelfeld bis offensiver Flügelspieler, würde ich sogar sagen, der offensive Flügelspieler hat die höchste Priorität aus meiner Sicht.
Ja, absolut.
Wir dürfen auch nicht vergessen, wo war unser Problem in der letzten Saison? Wir haben zu wenig Tore geschossen.
Ja, exakt. Also ich glaube, so ein leichter Reshape, der wird dort einfach stattfinden. Also du hast ja schon richtig gesagt, die Spieler, die auch noch auf der Verkaufsliste stehen, wie Gabriel Jesus, ich glaube, wenn wir ihn zu Beginn der Saison, also das heißt zu Beginn, aber zum Ablauf der Saison, des Transfersommer-Transfersfensters noch bei Arsenal sehen, würde es mich sehr, sehr wundern. Gabriel Martinelli ist auch für mich ein Spieler, der irgendwo da auf so einer Liste steht, wenn du für ihn eine Menge an Ablöse generieren würdest. Obwohl man da ja immer gedacht hat, entweder er oder Trossard, einer von denen bleibt, jetzt ist Trossard weg, den wir meines Erachtens 1:1 als Squad-Player mit Solis ersetzt haben, wo man erstmal sehen muss, ob er natürlich auch die Qualität im Finishing und in den Big Moments hat. Kann ich schwer beurteilen. Dafür habe ich ihn im Endeffekt einfach zu wenig bis gar nicht in der belgischen Liga gesehen. Aber nichtsdestotrotz musst du einfach gucken, dass du da noch eine entsprechende brutale Qualität noch hinzukriegst halt. Und es sind ja verschiedenste Namen immer wieder auch über die letzten Jahre gehandelt worden. Und oftmals ist es so, dass gewisse Spieler oder gewisse Entwicklungen sich auch insbesondere nach Turnieren wie Weltmeisterschaften dann plötzlich erst einmal in der Entwicklung ergeben und dann an die Oberfläche ploppen. Also von daher glaube ich, die Namen, die bisher so auch genannt sind, die so gehandelt worden sind, dürften wahrscheinlich auch noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Wie gesagt, ich habe es vorhin angesprochen, in Julian Alvarez ist ein Name, der auch wieder ein bisschen näher in den Zirkel gerückt ist, nachdem Atletico Madrid ja strikt verweigert, an einen Club aus der Primera Division, also sprich Barcelona in dem Fall, abzugeben. Man wird es sehen. Man wird es definitiv sehen. Aber es ist ein Teil des Kaders, der meines Erachtens fast der größten Umstrukturierung und Erneuerung unterliegt im Vergleich zu allen anderen Fällen.
Ja, definitiv. Werden wir sicherlich in einer der nächsten Episoden vor der Saison, vielleicht auch in der nächsten schon besprechen, so ein bisschen die Frage, was muss ich eigentlich ändern, um erfolgreich zu bleiben in der neuen Saison? Und ein Punkt, den du ja schon angeschnitten hast, ist, dass wir in der Offensive weniger ausrechenbar sein müssen, aus meiner Sicht. Wir brauchen da neue Elemente in der Art und Weise, wie wir spielen, wie wir angreifen, wie wir Tore schießen. Und insofern ist es, glaube ich, auch in der Tat ein Bereich, der eine größere Umgestaltung benötigt, weil es einfach auch unsere Schwachstelle war in der letzten Saison auf zwar hohem Niveau, aber wir haben ja defensiv eigentlich alles rausgeholt, was der Kader bietet, aber wir haben einfach vorne zu wenig Tore geschossen, hatten zu viele Abwesenheiten, hatten keine Konstanz in der Startelf, was die Offensive angeht. Wir haben etliche Spieler überspielt. Da muss man dann auch mal gucken, wie sie diese neue Saison dann starten können. Von daher glaube ich schon, werden wir in dem Bereich und müssen in dem Bereich auch etliche Veränderungen sehen. Aber die ganze Diskussion darauf zu zielen, beziehungsweise darüber, wie wir spielen wollen, was wir auch erwarten von der neuen Saison, wie das Ganze angegangen werden kann, das ist dann eher was für eine der nächsten Episoden noch. Ansonsten glaube ich, haben wir den Kader und die Mannschaft so einigermaßen seziert. Es wird sicherlich die eine oder andere Überraschung auch geben. Ich bin mir aber relativ sicher, und damit können wir die Episode dann auch abschließen, glaube ich, mit ein, zwei Gedanken dazu noch. Mein Eindruck ist auch das, was man so liest. Ich glaube, Arsenal hat einen sehr klaren Plan. Und jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, von diesem Plan abzuweichen. So lese ich so ein bisschen gerade die Herangehensweise, die wir machen. Wie siehst du es?
Sehe ich genauso. Also wir haben es in den letzten Jahren oftmals ja auch schon besprochen hier an der Stelle, dass wir mittlerweile in einer Situation oder einer Führung des Vereins sind, die sehr, sehr stark von einer klaren Struktur, einer klaren Ausrichtung, klaren Zielen halt geprägt ist. Und das ist auch in diesem Sommer nicht anders. Wie ich vorhin schon sagte, ist es eine andere Herausforderung als in den Sommern zuvor. Aber es ist wieder unterstrichen von der Grundkonzeption, die man sich gegeben hat und in der man agiert. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Wenn du dich weiter in der eigenen Spur verhältst und da halt guckst, dass du von der nicht wirklich groß weit nach links und rechts abweichst, dann wird sie sich auch wieder in gewissem Maße erfolgreich zeigen. Ja? Und da sollte man sollte, wie gesagt, nicht in einer Situation jetzt schon verfallen, wo man wieder irgendwelche Köpfe fordert oder irgendetwas. Das sind alles so diese Clickbait-Geschichten, die schon relativ früh beginnen, aber die schlichtweg keine Substanz haben. Und da sollte man sich hüten, im Endeffekt auf diesen Waggon aufzuspringen und einfach vielleicht mal jetzt das Sommertransferfenster auch mal richtig in Schwung kommen zu lassen. Und vielleicht sich auch mal überraschen zu lassen, was vielleicht noch für Themen da jetzt an die Oberfläche kommen.
Ja, genau. Es ist ja auch noch ein bisschen hin und das Transferfenster schließt Ende August erst. Aber auch vor dem Hintergrund, dass eben diese unsägliche lange Weltmeisterschaft war, ist man, um auch gut in die Saison zu starten, schon ein wenig gezwungen, auch Early Business zu machen. Und ich glaube, das war ja auch eins der wesentlichen Ziele von Arteta in der Nachbetrachtung der letzten Saison,
Ja.
dass das eins der Ziele ist. Gucken wir mal, wie sich das in den nächsten Tagen entwickelt. Wir werden natürlich auch im Laufe der nächsten Zeit regelmäßig eine Podcast-Episode machen, bevor wir dann wieder in den üblichen Rhythmus kommen, wenn es dann auch mit den Spielen losgeht. Testspielphase beginnt ja am 1. August, glaube ich. Und bis dahin gucken wir mal, was sich so ein bisschen ergeben könnte. Diese Woche wird es, glaube ich, dahingehend nur interessant, dass der Transfer von Solis dann auch offiziell wird. Das Medical
Angeblich
ist ja wohl für den
Mittwoch, ja.
Dienstag oder Mittwoch, genau. Da würde dann sozusagen der dritte Transfer dieses Sommers dann eingetütet werden. Und ja, schauen wir mal, wann die einzelnen Spieler zurückkommen. Kann man sicherlich ja über Social Media dann auch in Ruhe verfolgen. Gut, haben wir noch was für diese Episode?
Nein, schön zurück zu sein, macht wieder Laune.
Gut, dann schließen wir doch den, machen den Deckel drauf auf die Episode 344. Dann, ja, wir melden uns zeitnah wieder. Kommt weiterhin gut durch den Sommer. Kommt gerne auch in die Hangouts-Gruppe zum Diskutieren. Ich denke, da wird es die eine oder andere häufigere Erscheinung jetzt auch geben, weil so ein bisschen die Themen dann nach der WM auch anziehen. Und ja, ich freue mich auf die Vorbereitungszeit und bin sehr gespannt und eigentlich auch in der Tat relativ optimistisch. Aber mit so einer Meisterschaft im Rücken wird man auch einfach ein bisschen entspannter. Ich
Ja,
weiß noch, wie wir hier vor einem Jahr saßen, da war Druck, da war richtig Druck.
du weißt ja, was bestätigen ist auch nicht immer das Einfachste.
Das stimmt. Gut, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören in Episode 344. Bis zur nächsten Episode.
Mach's gut, ciao.